Kinder, es ist schön, wie Gott wirkt und wie Gott uns eine Wahrheit klar machen möchte. Ich glaube, das haben wir heute sehr deutlich gesehen. Wir haben am Anfang den Psalm 40 gelesen. Und da hat Enrico uns gelesen, wie Gott einen aus der Grube, die mit Schlamm ist und wo wir drinstecken, rausholt. Wie er uns rauszieht. Es ist für uns Menschen manchmal schlecht vorstellbar. Wie geschieht das wirklich im Leben? Vielleicht für euch auch Kinder manchmal. Ja, was meint der Psalmschreiber da? Und dann kommt plötzlich so eine Geschichte von so einem Lukas und Leo, die uns da so deutlich macht. Der Lukas, der steckte ganz tief in der Grube, im Schlamm. So tief, dass er selber wahrscheinlich auch nicht wusste, wie er rauskam. Und was tut Gott? Er zieht ihn raus. Er hat ihn rausgezogen, Leo. Wie hat er das gemacht? Indem er die Mama gebraucht hat und sein Wort, die Bibel, das, was Gott uns hinterlassen hat. Wir lesen da drin und indem wir lesen, wirkt Gott in uns durch sein Wort und zieht uns raus und gibt uns wieder Freude und stellt uns am festen Boden. Ich fand das wunderbar zu sehen, wie Gott zu uns spricht und uns Dinge und Wahrheiten einfach öffnet. Preis dem Herrn für diese Führung. Diese Woche hatte ich zwei Gespräche mit zwei Menschen. Diese beiden Gespräche liefen fast identisch ab. Diese Menschen wussten nichts voneinander, beziehungsweise nicht, dass die beiden mit mir gesprochen haben. Als ich das zweite Gespräch führte, dachte ich, komisch, das kommt mir so bekannt vor. Da sind die gleichen Aussagen, die kann man so aufeinanderlegen. Und es hat mich so erstaunt. Und zwar waren das zwei Personen, die eins gemeinsam hatten, die hatten eine Fahrt gemacht in den letzten Wochen. Eine Städtereise haben die unternommen mit einem ganz besonderen Schwerpunkt. Und zwar haben sie Werke in dieser Großstadt hier in Deutschland besucht, die ja sozusagen christliche Organisationen waren. Die waren von Christen irgendwann mal gegründet worden und so lief das ja sozusagen unter diesem Namen. Und es waren, ich weiß nicht wie viele, 5 oder 6 verschiedene Werke, die sie besucht haben. Und die kamen so erschrocken zurück, dass sie sagten, von 6 oder 7 von diesen Werken, die wir besucht haben, war nur in einem Werk deutlich zu hören, dass es Christen sind, die dort arbeiten. War deutlich zu hören, dass Jesus dort am Werk ist. Ansonsten war nichts davon zu hören. Nichts von Christentum, nichts von Gott. Ganz bewusst hat man ganz bestimmte Dinge rausgenommen. Kein Verweis auf die Bibel, keine Erklärungen in dieser Hinsicht. Und das hat diese gläubigen Menschen so tief erschüttert, dass heutzutage Dinge christlich nennen, den Namen Jesu verwenden und nichts mit ihm zu tun haben. Ich selber habe dadurch in diesen letzten Tagen viel darüber nachgedacht, über unsere Stadt. Wir haben einiges hier. Wir haben eine christliche Schule. Wir haben ein christliches Sozialwerk. Ich habe mich gefragt, wie viel von diesem Namen christlich und von dem Namen Christus, was da drin ist, ist noch zu sehen in diesen Werken. Ist derjenige, der in diesem Namen steht, Christus deutlich zu sehen? Woran liegt das, dass Werke oder wir vielleicht als Gemeinden vielleicht verlieren an das vom Christlichen und uns dazu nicht bekennen? Woran liegt das denn? Und irgendwie kam ich darauf, liegt das daran, glaube ich, weil wir uns nicht mehr bewusst sind, nicht mehr vor Augen deutlich führen, wer derjenige ist, der dahinter steckt. Wer ist Christus eigentlich? Wer ist Jesus, zu dem ich mich bekenne? Wer ist er eigentlich für dich und für mich? Und diese Frage möchte ich in den nächsten paar Minuten kurz ansprechen. Wer ist Jesus Christus für dich, für mich, für die, die sich Christen nennen? Und diese Frage bewegte schon Jesus selbst ganz deutlich im Neuen Testament. Und ich möchte diesen Abschnitt lesen. Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 18 bis 20. Die Frage, die Jesus seinen Jüngern dort stellt. Und dieses Ereignis finden wir beschrieben in allen vier Evangelien. Und das ist schon ein wichtiges Zeichen. Wenn Dinge, die Jesus weitergibt, in allen vier Evangelien beschrieben werden, dann haben die eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Und das war ein ganz entscheidender Moment auch im Leben der Jünger. Und so lese ich diese Worte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, ab Vers 18. Und es begab sich, als Jesus allein war und betete und nur seine Jünger bei ihm waren, da fragte er sie und sprach: Wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten und sprachen: Sie sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige aber, du seist Elia. Andere aber, es sei einer der alten Propheten auferstanden. Er aber sprach zu ihnen: Wer sagt ihr aber, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach: Du bist der Christus Gottes. Ein Ereignis, wie gesagt, was in allen vier Evangelien beschrieben wird. Wir lesen hier am Anfang: Und es begab sich, als Jesus allein war und betete. In dem anderen Evangelium, im Matthäus-Evangelium, wird das ein bisschen näher beschrieben. Jesus suchte eine Gegend, die etwas abgelegen war. Das war Caesarea und Philippi. Das war eine wahrscheinlich nicht so sehr besiedelte Gegend. Und Jesus zog sich dorthin zurück. Kurz vorher war er mit ganz vielen Menschen zusammen. Wir lesen vorher von der Speisung der 5000, von vielen anderen Wundern. Es umgaben ihn ganz, ganz viele Menschen. Er war voll in dieser Menschenmenge. Und jetzt sucht er einen Ort, allein zu sein. Und wir lesen hier in diesem Abschnitt, er suchte diese Stelle, um zu beten mit seinen Jüngern. Und immer dann, wenn wir das ganz bewusst im Evangelium lesen, dass Jesus sich zurückzieht zum Beten, dann kommt ein ganz, ganz entscheidender Moment im Leben derjenigen Menschen, die um Jesus herum sind, oder eine Entscheidung, die Jesus treffen wird. Jesus wollte den Jüngern etwas ganz, ganz Besonderes beibringen. Jesus stand kurz davor, ihnen in diesem Kreis, in dem zurückgezogenen Kreis der Jünger, sie vorzubereiten darauf, was auf ihn wartet, dass bald sein Leidensweg kommt. Und so haben sie sich zurückgezogen und Jesus betet mit ihnen. Und so am Ende dieser Gebetsgemeinschaft, so kann man sich das vorstellen, als sie fertig waren wahrscheinlich im Gebet, und dann wendet sich Jesus plötzlich zu seinen Jüngern und stellt ihnen eine ganz, kann man sagen, simple Antwort, auf die man sehr schnell antworten kann. Und Jesus fragt sie so, im Vers 18 lesen wir: Sag mal, meine lieben Jünger, was sagen die Leute eigentlich, wer ich sei? Für wen halten die mich? Nun, da brauchten die nicht viel überlegen. Und wir haben hier drei Antworten in diesem Abschnitt, die Jesus dann bekommt. Einige waren der Meinung, dass er der wiederauferstandene Johannes der Täufer sei. Andere Leute sagten, ja, er erinnere sie an Elia, von dem auch gesagt wurde im Alten Testament, dass er wiederkommen wird. Andere sprachen von vielleicht Jeremia oder andere alte Propheten, die wieder auferstanden sind. Interessant, in allen diesen Begründungen geht es irgendwie um die Auferstehung. Also das waren Menschen, die scheinbar ja irgendwie schon was zu tun hatten mit dem Glauben, mit den Gesetzen und mit den Schriften, sich auskannten. Egal, welche Antworten kamen, aber die waren alle sehr positiv beschrieben. Das heißt, Leute, die über Jesus redeten, die redeten positiv darüber. Die haben ihn quasi in die Reihe der Heiligen des Alten Testament eingestuft. Und selbst diejenigen, die ihm als Messias ablehnten, hatten eigentlich einen sehr großen Respekt bis dahin von Jesus und sprachen eigentlich nur positiv über ihn. Und ich dachte, an dieser Stelle Parallele zu ziehen. Wenn wir heute Menschen fragen, was sie von Jesus halten, dann werden wir viele positive Dinge hören. Neulich stand einmal in einer Zeitung auch so eine Aussage was denken die Leute über Jesus? Und da standen einige Dinge darüber. Und das war jetzt nicht negativ. Einige sagen, das ist ein großer Vorbild. Und dann stand das, es ist ein Weisheitslehrer, also jemand, der ja sehr weise spricht und das, was er sagt, daran sollte man sich halten. Einige schreiben, er ist ein Revolutionär, das heißt, er hat eine neue Lehre gebracht, er hat alles umgekrempelt seiner Zeit. Einige sagen, Aussteiger, Guru, ein Prophet, ein jemand, an dem man sich wenden kann, wenn man Schwierigkeiten hat, wenn man Fragen beantwortet haben möchte, die über den Tod hinaus vielleicht einen beschäftigen. Also alles auch wieder positive Aussagen, so ähnlich wie damals. Jesus hörte sich das an und dann geht er einen Schritt weiter. Und das war für ihn ganz entscheidend, einmal zu hören, was sagen die Menschen um euch herum über mich? Und jetzt stellt Jesus noch eine Frage. Eine Frage, die an sie sehr persönlich wird. Und das lesen wir in Vers 20. Und da wendet sich Jesus an seine persönlichen Jünger, die um ihn herum waren, und fragt ihr aber, was sagt ihr, dass ich sei? Und ich glaube, den Jüngern, jeden Einzelnen ging vieles durch den Kopf. Und vielleicht würde jeder eine Antwort geben. Aber hier haben wir den Petrus. Und der ergreift sofort das Wort. Und man hat das Gefühl, das schießt bei ihm wie so aus einer Pistole heraus. Er ist hier wie so ein Sprachrohr für die Jünger um ihn herum. Und dann sagt Petrus zu Jesus, du bist der Christus Gottes. Ich werde das mal in verschiedenen Übersetzungen mal weiter sagen. Die andere Übersetzung sagt, du bist also der Christus Gottes. Dann für den von Gott gesandten Messias, für Christus, den von Gott versprochenen Retter, für den Gesalbten Gottes. Du bist der Christus Gottes. Petrus sagt hier mit einer ganz bestimmten Aussage, du bist nicht irgendein Christus. Hier ist es auch im Griechischen sehr deutlich hingewiesen darauf. Du bist der Christus, derjenige, auf den wir quasi warten. Ton Christon. Es gibt niemand anderen neben dir. Du bist derjenige, der versprochene Retter. Anders gesagt, der Gesalbte Gottes, sagt andere Übersetzung. Das heißt, jemand, der eingesetzt wird von Gott persönlich. Gesalbte waren Menschen wie Priester oder Propheten, Könige. Das alles in dieser eine Person, das bist du. König, Priester und Prophet. Du bist der Messias. Ja, das heißt, die Juden warteten ja damals auf den Messias, der kommen sollte. Und dieser Messias musste bestimmte Dinge erfüllen. Er musste erstens aus dem jüdischen Volk kommen. Er musste aus einem bestimmten Stamm kommen. Er musste das Volk aus dem Exil versammeln und nach Israel zurückbringen, sie sammeln. Er muss den Tempel wieder aufbauen. Er muss den Weltfrieden bringen. Und er muss die ganze Welt beeinflussen, Gott anzuerkennen und Gott zu dienen. Also es waren verschiedene Voraussetzungen, die ein Messias erfüllen soll. Und dann sagt Petrus, das bist du in der Person. Jesus, das bist du. Und der Evangelist Matthäus, der fügt noch etwas hinzu, was wir hier nicht lesen. Er sagt, du bist der Christus, und dann sagt er weiter, du bist der Christus des lebendigen Gottes Sohn. Du bist des lebendigen Gottes Sohn. Wenn jemand ein Sohn Gottes ist, wer ist er dann? Dann ist er ein Gott. Er bekennt sich hier sehr deutlich und sagt, Christus, du bist Gott. Du bist der Messias und du bist Gott. Eine Erkenntnis, die alles übersteigt. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas hinzufügen aus dem Matthäusevangelium. Und da kommt eine ganz entscheidende, zu dieser Erkenntnis ein entscheidender Zusatz Jesu. Und da lesen wir Folgendes in Matthäus 16, Vers 17. Sagt Jesus zu Petrus, und Jesus antwortet und sprach zu ihm, also zu Petrus, selig bist du, Simon, Jonas Sohn. Also Heil ist dir gebracht. Gerettet bist du, Simon, sozusagen Jonas Sohn. Warum? Denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Anders gesagt, denn nicht menschliche Klugheit, nicht deine persönliche Erkenntnis jetzt hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ihr Lieben, dieser Zusatz Jesu hat mich so ergriffen diese Tage. Das müssen wir verstehen, was Jesus hier zeigen wollte. Warum er diese zwei Fragen stellt. Warum er hören wollte, was die anderen über ihn sagen und was die Jünger sagen, die mit ihm, an ihn gläubig geworden sind. Jesus wollte eine Trennlinie zeigen und sagen, ihr Lieben, die Erkenntnis für euch, dass ich der Sohn Gottes bin, das könnt ihr von euch aus nicht verstehen, werdet ihr auch nicht. Heil zu bekommen, Rettung zu bekommen, kannst du nicht von dir aus, das wird nicht möglich sein. Diese Erkenntnis in deinem Leben zu bekommen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der von Gott versprochene Messias, der Gesalbte ist, das zu verstehen, ihr Lieben, in unserem Leben, ist nur möglich, wenn Gott uns das offenbart. Mit anderen Worten, wenn du dich anstrengen willst und sagst, ich will das verstehen, ist doch klare Sache, Jesus ist Gottes Sohn. Einfach so kannst du das nicht machen. Du kannst es dir nicht nehmen. Es sei denn, Gott öffnet dir die Augen und Gott öffnet dir das Herz. Ihr Lieben, versteht ihr, wie groß das Geschenk des Glaubens ist, was Jesus hier sagen wollte zu Petrus? Petrus, das, was du jetzt verstanden hast, ist ein Wirken Gottes in deinem Leben. Von dir allein wärst du nie drauf gekommen. Nie. Du liebes Kind Gottes, wenn du heute sitzt und das mit Freimut sagen kannst, Jesus ist mein persönlicher Retter. Jesus ist der Gesalbte des Herrn. Er ist der Sohn Gottes. Dann glaubst du das nicht von dir alleine. Dann hat Gott dir das offenbart. Gott hat dir dieses Geschenk geschenkt. Und versteht ihr, wie kostbar diese Erkenntnis ist? Lieber Zuhörer, wenn du hier heute bist und das nicht sagen kannst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Messias, derjenige, der für mich gestorben ist und in die Bresche gesprungen ist und mir das Leben geben kann, dann spricht er heute zu dir und möchte dir das offenbaren. Vielleicht klopft er heute an dein Herz und sagt, lieber Mensch, ich möchte dir heute diese Erkenntnis zeigen. Ich möchte mich heute dir offenbaren. Dann bitte ich dich an dieser Stelle, verschließ dein Herz heute nicht, wenn du dieses Klopfen, dieses Mahnen Gottes hörst. Vielleicht hören wir öfters hier von der Kanzel und von vorne so ein Wort, wenn Jesus klopft an dein Herz, dann verschließ es nicht. Was ist eigentlich dieses Klopfen Jesu? Wie klopft Jesus an dein Herz? Wie sieht das praktisch aus? Das kann so aussehen, wenn du plötzlich merkst, hey, mein Leben hat keinen Sinn. Ich bin an einen Punkt in meinem Leben gekommen, das hat alles keinen Sinn. Es muss sich gravierend was ändern. Könnt ihr euch erinnern vom letzten Sonntag, von dem Gennadi, als er hier vorne stand? Er hat nicht viele Worte verloren, er hat nicht viel gesagt. Aber er hat erkannt in seinem Leben, an dem Tag, ich glaube, das war Samstag, war ein Tag davor, glaube ich. Ne? Er hat es erkannt. Hey, so wie ich lebe, ist mein Leben so sinnlos. Es kann so nicht weitergehen. Ihr Lieben, wenn du diese Gedanken hast, dann ist Gott, der da ist. Und er klopft an dein Herz. Und er sagt, hey, ich möchte dir Erkenntnis geben, dass ich eigentlich der Sinn des Lebens bin. Ich möchte dir Sinn geben. Ich möchte, dass du verstehst, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich dein Schöpfer bin, dass ich dir das Leben geben möchte und dass ich mir Hoffnung geben möchte über das Leben, über den Tod hinaus. Und da sind wir bei dem nächsten möglichen Klopfen. Wenn du dir Fragen stellst, plötzlich, was geschieht nach dem Tod? wenn dein Leben, wenn mein Leben plötzlich zu Ende ist. Vielleicht bist du in einer Krankheit zur Zeit, wo du nicht weißt, wie sie ausgehen wird und du dir anfängst, Gedanken zu machen über das Leben danach. Auch das können Dinge sein in deinem Leben, wo Gott in das Herz klopft und sagt, ich bin da, ich ziehe dich. So wie die Bibel das sagt. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, durch Jesus, und niemand kann zu Jesus kommen, es sei denn, der Vater zieht ihn. Und wie zieht er? Indem er Dinge in unserem Leben zulässt, wo wir plötzlich stehen bleiben. Wo wir merken, es geht nicht weiter. Es kann ein Klopfen sein. Es können Schuldgefühle sein in deinem Leben, wo sich angesammelt haben und du weißt nicht, wohin. Du weißt nicht, wo du die los wirst. Und der Berg ist so groß, der erdrückt dich. Du willst gar nicht rausgehen. Du willst niemanden sehen, weil die Schuld so groß ist. Und du weißt nicht, wo du die los wirst. Auch das kann ein Klopfen Gottes sein. Und er zieht dich und sagt, warum läufst du mit diesem dicken Rucksack mit dir rum? Das brauchst du nicht. Komm doch zu mir. Werde das los. Das können Klopfen Gottes sein. Und wer da das tut heute in deinem Leben, dann öffne ihm deine Herzenstür und sag, Jesus, ich möchte daran glauben. Ich möchte diese Erkenntnis haben. Ich möchte an dich glauben als den Sohn Gottes. Möchte Gott uns dazu viel Gnade schenken. Ein ganz berühmter Physiker sagte in seinem Leben mal, als ihm gefragt wurde, was seine größte Erkenntnis des Lebens ist. Er hat vieles rausgefunden, wovon wir bis heute noch profitieren. Und dann sagte er, meine größte Entdeckung meines Lebens war die Rettung meiner Seele, die Erkenntnis, dass ich ein Sünder bin und dass Jesus Christus mein Heiland ist. Die größte Erkenntnis war, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass Gott ihm das offenbart hat, dieses Geschenk gegeben hat. Möge Gott uns das heute offenbaren. Wer ist Jesus Christus, lieber Zuhörer, für dich persönlich heute? Wie würdest du heute antworten, wenn Jesus dich danach fragen würde? Was würdest du ihm sagen? Und ich wünsche mir, dass wir sagen können, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Christus. Und in der Antwort Petrus war ja, das ist ja beinhaltend, du bist der Priester, der König und Prophet. Du bist derjenige, der mich stellvertretend vor dem Vater vertritt. Du bist derjenige, der mich lehrt, ein Prophet. Das war ein Sprachrohr Gottes. Er hat das, was Gott jemandem weitergeben sollte, hat ihn offenbart. Und das macht Jesus heute noch. Und er sagt, du bist mein König. Ein König regiert, ein König geht voran. Einem König dient man. Und das alles sagt Petrus, das bist du, Jesus, in einer Person. Und eine Frau sagte mal zu einem Prediger, sagte, ich weiß nicht, irgendwas haben sie an sich, was ich nicht habe. Was ist das? Wie kann ich das bekommen? Und ich fand es so gut, wie der Prediger eine Antwort gab. Die Frage ist etwas falsch, die sie fragen. Nicht, was ich habe, sondern wen ich habe, was sie nicht haben. Und wer ist das? Das ist Christus und nichts anderes. Und eine alte Frau, saß auch in so einem Gottesdienst, die war fast taub, die hörte gar nichts, fast gar nichts. Und der Prediger ging auf sie zu irgendwann mal und sagte, hören Sie, vom ganzen Gottesdienst kriegen Sie überhaupt was mit? Hören Sie überhaupt? Ja, ja, sagt sie, ich höre. Ich höre immer nur das Wort Jesu. Und wenn ich das höre in einer Versammlung, dann reicht mir das alles. Denn er ist mein Friede, er ist mein Trost, er ist mein Heil, er ist mein Leben. Ihr Lieben, und was sagt Paulus? Ne? Paulus sagt ja von sich, was ich in ihm habe. Nicht, was ich alles habe, was ich in Christus alles habe. Ja? Wenn ich ihn habe, dann habe ich alles. Ja? Und das ist das, was Jesus heute auch uns geben möchte, sich selber. Wer ist Jesus Christus für dich persönlich? Und ich hoffe, wir können eine Antwort geben, Jesu eine Antwort geben, so wie Petrus das gemacht hat. Du bist der lebendige Gottessohn, du bist Christus. Möge Gott uns bei der Antwort auf diese Frage segnen. Wir werden uns jetzt Zeit der Stille nehmen, des Gebetes. Tut das jeder persönlich vor Gott im stillen Gebet, und ich werde das mit einem lauten Gebet abschließen. Lasst uns aufstehen dazu.